Wir haben rübergemacht, haben den Wertherstrand und die goldenen Sonnenuntergänge Oberhausens hinter uns gelassen, um jenseits der Alpen im gleißenden Licht der Großstadt zwischen Bankentürmen und Versicherungswolkenkratzern abzutauchen. Hier in Zürich gibt es dreckiges Geld und saubere Luft, schlechte Brezen und guten Kaffee. Es gibt Subkultur und Überpopulation. In einem Café sitzend, sich den letzten Sonnenstrahlen des Sommers hingebend, verschlingt Dr. B. seine Soft Crumbled Eggs auf Sourdough Bread binnen weniger Minuten. Er hat immer noch Angst, dass sich wieder diese unsichtbare Hand um seinen Hals legt und zudrückt. Katrin M. hat das auf der Fahrt schon beobachtet, denn sobald sie auf Tanja und Jerome zu sprechen kommt, fängt Dr. B.'s Gesicht an, rot zu werden und zu zucken. Aber es muss sein. Sie kann ihm diese Diskussion jetzt nicht ersparen. Dr. B. und Katrin M. brauchen Neutralität und die Idee von Basisdemokratie, um über Tanja und Jerome zu sprechen. Über das Buch Allegro Pastel. Der Roman von Leif Rand begleitet Tanja, eine Romanautorin, und Jerome, ein Webdesigner, zwischen Frankfurt und Berlin. Long distance. Alles andere wäre für die beiden auch keine Option. Tanja und Jerome. Sie sind voller Liebe füreinander, aber vor allem für sich selbst. Und das zelebrieren sie. Ebenfalls und ausschließlich für sich selbst. Das Café, in dem sich Dr. B. und Katrin M. befinden, liegt im Kreis 4, mitten in Zürich. Unweit der Bäckeranlage versteckt sich das grün gekachelte Gebäude zwischen Grundschule, Saunaclub und gehobener Weinhandlung. Nackte Betonwände, reduziertes Mobiliar, im Hinterhof weiße Plastikgartenstühle. Hier würde es auch Jerome und Tanja gefallen. Nur Steckdosen gibt es zu wenig. Fast keine eigentlich. Deshalb werden Dr. B. und Katrin M. später den Ort wechseln müssen. Während das heiße Wasser eine Schneise durch die frisch gemahlene Hondurasbohne gräbt, Katrin M. wartet ungeduldig auf den zweiten Kaffee, wischt sich Dr. B. den Mund mit einer braunen Papierserviette ab, checkt noch schnell den Akku des Aufnahmegeräts und drückt dann auf Play.
Schreibt eigentlich eine von den Figuren Tagebuch?
Das weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt.
Ich glaube nicht, gell? Aber weil so diese, wie sie über sich denken, das scheint eher so als was, was man ins Tagebuch auch schreiben würde.
Es ist ja eh immer diese Metaebene dabei. Ja. Immer, immer, dass sich über sich selbst nachdenken.
Ich hasse dieses Wort geil, aber ich finde, auf die trifft es zu, wie die sich einfach geil finden. Das drückt für mich nochmal diesen Ekel aus, dieses hart Eklige, wie du es fandest. Wir hatten es vorher von den Phasen, dass das Buch ja auch nicht in Kapitel, sondern in Phasen aufgeteilt ist und interessant ist, also interessant. Es beginnt, die Geschichte beginnt am grünen Donnerstag, quasi der Tag des Verrats, als Jesus zum letzten Abendmahl antritt und dann von seinen Jüngern ja dann oder von seinen Jüngern von Judas verraten wird und dann beginnt das Leiden und endet im Tod und dann kommt die Erlösung für uns. Also
ja, nur hier kommt keine Erlösung, nee, das ist das Problem. Das Ganze ist eine Farce.
Ja, das Leiden hört eigentlich nie auf.
Aber das ist wirklich so, wenn man sich dieses Buch schon anschaut, das ist wirklich so ein Kristall, das ist echt ein Jeff Koons.
Ja, aber ich finde auch, die Farben, der Farbfilm, das ist ja auch alles so pastellig, das passt ja auch zum Titel, und auch so leicht diffus, also eigentlich ist es nicht diese Klarheit, die diese Figuren vermeintlich von sich selbst im Roman haben. Also es ist echt, also ich finde es auch, wir hatten es vorher kurz im Off, als wir Batterien gewechselt haben, eigentlich ein cooles Cover.
Wir haben natürlich
Cover. Niemals
Batterien gewechselt.
Nee, weil wir ja mit Solarstrom arbeiten, nachhaltig, ja. wie wir sind.
Darf ich eine Stelle vorlesen, ja, die mir besonders ekelt?
Immer gerne.
Boah, da kriege ich echt Blähungen. Das ist so schlimm. Mach mal. Okay, also, als er in einer Kusspause mit einer auffälligen Bewegung seinen rechten Arm um Tanjas vergleichsweise breite Schultern legte, setzte er ein sanftes Lächeln auf. Sekunde, das wird noch ekliger. Er merkte, dass er nicht die volle Kontrolle über seine Mimik hatte und das empfand er als gutes Zeichen. Jerome mochte den Gedanken, dass er sich selbst gegebenenfalls unerträglich finden würde, könnte er sich hier in der U4 von außen sehen. Einen Gedanken zu mögen, der andere verunsichern würde, das war typisch für den neuen Jerome, der mittlerweile spielerisch unterschied zwischen einer inneren Persönlichkeit, die nur er selbst kennen konnte, und einer äußeren Persönlichkeit, die sich aus den Zuschreibungen der Umwelt zusammensetzte. Seine äußere Persönlichkeit konnte er auf Fotos und im Spiegel erahnen, da er dort die Blicke, Unterstellungen und Assoziationen anderer automatisch mitdachte. Seine innere Persönlichkeit spürte er besonders dann, wenn er einmal täglich die Augen schloss, um vorzugeben, dass er meditierte. Er hatte in den vergangenen 11 Monaten zwar kein einziges Mal einen Zustand erreicht, den er als klassisch meditativ beschrieben hätte, weil er gar kein Interesse daran hatte, nicht nachzudenken. Dennoch empfand er seine Meditationsversuche als wertvoll. Grauenhaft. Einfach, also ich versuche das jetzt mal so ein bisschen im Detail zu analysieren, ich will verstehen, warum ich da instant Gedanken an Durchfall bekomme.
Und wir sind erst auf Seite 11.
Das ist erst Seite 11. Mhm. Also
mach mal.
Es wird sich selbst dabei zugeguckt, wie einem die Mimik entgleitet. Und das empfindet er dann wiederum, also in einem metareflexiven Circle, als ein gutes Zeichen. Also das heißt, da wird die Emotion zerdacht, also wirklich zerdacht, mhm, um wieder irgendwie in ein Ordnungssystem zu überführen. Das heißt also, alles, was disruptiv oder irgendwie unreflektiert oder affektiv ist, muss wieder überführt werden in das Zeichensystem, in ein System der Sinnhaftigkeit. Und dann mochte er noch zusätzlich den Gedanken, dass er sich selbst gegebenenfalls unerträglich finden würde, könnte er sich hier von außen sehen, also wäre er jemand anderes. Einen Gedanken zu mögen, der andere verunsichern würde, das war typisch für den neuen Jerome, der mittlerweile spielerisch unterschied. Also da geht es darum, dass er versucht irgendwie, also der Typ hat ein schlechtes Selbstbewusstsein, vielleicht irgendwie aus der Jugend heraus oder sowas, und das wird jetzt alles minutiös kontrolliert und in eben Gedanken wird diese Negativität gebunden. Genau das ist das, worüber ich vorher gesprochen habe. Also bei Jeff Koons gibt es keine Negativität. Die wird irgendwie wieder gebunden und metareflektiert. Und aus dieser Negativität wird wieder irgendwie, wenn es die überhaupt denn gibt, ja, die wird dann noch genossen. Und das ist das, was so pervers ist, ja. Das Genießen des eigenen schlechten Selbstbewusstseins oder sowas, ja. Was mir fehlt hier,
aber weißt
was
du,
mir
was
gleich,
ich...
Gleich, lass mich nur kurz den Gedanken beenden. Was mir hier völlig fehlt ist, und das ist der Unterschied zwischen Jerome und Tanja und jemandem, der schlau ist, nämlich, dass
das
man versteht...
Das ist schon wieder so wertend, jemand, der schlau ist.
Wie bitte?
Das ist schon wieder so, auch so wertend, jemand,
ja,
der schlau ist.
Ja, vollkommen wertend,
ah, okay,
ja.
Gut.
Also, der Unterschied ist, zwischen dieser Generation an reflexiven, selbstreflexiven Millennials und intelligenten Leuten ist, dass das Wissen, dass diese Metastruktur eine Schleife darstellt. Also das heißt, du kommst nicht aus der Schleife raus und es führt zu nichts. Also das heißt, du kannst, wenn du wieder eine Meta-Ebene einnimmst, dann, und das fehlt hier, ja, der letzte Schritt, und der letzte Schritt ist der, dass Meta ins Nichts führt. Dass es zu nichts führt, dass es Selbstüberredungsversuche bleiben, die genauso irre oder wahnwitzig sind wie aus deren Sicht das Affektive, also die reine Unreflektiertheit.
Glaubst du nicht, dass
das sind Wahngebilde
als Autor das auch weiß und auch damit wiederum spielt?
Natürlich, auf jeden Fall, definitiv, darum geht es ja. Also es geht ja auch darum, ich meine, das Buch heißt ja nicht umsonst Panoptikum Neu.
Das Buch von
Tanja,
ja.
Das Tanja Arnheim schreibt, und Panoptikum ist diese Figur in Bewachen und Bestrafen von Michel Foucault.
Also das Gebäude,
dieser
Turm eigentlich.
Genau, also ein Turm im modernen, also im modernen Gefängnis, den Foucault beschreibt, von dessen Winkeln aus man jede Zelle beobachten kann und jeden Winkel, und dass eben diese Position des Beobachtetwerdens, das Verhalten eben disziplinieren soll. Ja, also Disziplinierung durch Verhalten, durch Beobachtung. Und das ist auch so eine ganze, also der ganze Roman ist eine einzige Selbstdisziplinierung.
Ich wollte gerade sagen, ja, das Wort, das hatten wir so in unseren emotionalen Vorab-Telefonaten noch nicht, Disziplinierung, aber das stimmt aber auch daraus. Auch das wiederum finden die Figuren ja geil, dass sie so eine Disziplin, oh, sorry, dass ich das Wort so oft benutze, aber ich finde es einfach am treffendsten.
Das ist echt so ein Fetisch, das ist wirklich ein Fetisch, das ist so ein Fetisch verkommen, diese Meta-Ebene. Ja?
Ja, aber was ich noch interessant finde, ist, wir wir gehören ja zu den intelligenten Leuten und durch Blicken des... Ja, nee,
okay.
Doch, ja. Wir stilisieren uns zu der Intelligenz hier und durchblicken das ja alles. Und trotzdem finden wir es so krass unangenehm, das zu lesen. Also das ist so, ja, wir wissen ja, wie das funktioniert und vielleicht oder denken zu wissen, wie es funktioniert oder denken uns als außerhalb dieser Schleife, obwohl wir wissen, dass wir innerhalb der Schleife sind, kann man jetzt auch wieder ad absurdum führen. Aber wir wollen das trotzdem nicht lesen. Uns ekelt es an, das abgebildet auf Papier im Lesen so und vielleicht das, also zumindest habe ich es zum ersten Mal in so einer Romanform gelesen, vorgeführt zu bekommen. Rand lässt uns da auch oder lässt den Leserinnen und Lesern da auch keinen Interpretationsspielraum. Es sind präzise, einfache Sätze, in denen auch alles gesagt ist. Punkt. Und immer wenn man denkt oder wenn man sagen möchte, ja, schau, keine Ahnung, jetzt mein Gründonnerstag-Dings und alles, was du jetzt gerade angeführt hast, ist die Antwort eigentlich immer, ja, dessen sind sich sowohl die Figuren bewusst, als auch der Autor bewusst und der will das genau provozieren.
Das ist alles glatt, von allen Seiten.
Aber das macht einen doch irgendwie auch wahnsinnig. Und das finde ich dann eigentlich eine solide Leistung als Autor, das zu schaffen, auch wenn du es eklig findest, das so glatt hinzubekommen. Und deswegen würde ich eben sagen, das ist für mich ein lesenswertes Buch.
Also ich habe mich selten in der letzten Zeit so abgearbeitet an dem Buch, nicht emotional, das geht zu weit, aber ich habe mich selten so aufgeregt über ein Buch.
Ja, du hast dich schon echt aufgeregt darüber. Also ja, du bist ja wirklich,
es war wirklich eine Zumutung.
Du hast dich da an besagtem Tag in Montreal schon so ein bisschen, würde ich sagen, nicht mehr eingekriegt.
Ja, Weile. Also ich saß da auch wirklich, also ich saß auf dem Sofa und habe mich, wirklich jeder Satz war eine Qual irgendwann. Ja, dieses ganze Geschwätz von Achtsamkeit und Grauen, ich kann es nicht ertragen. Das war wirklich schlimm. Die Frage für mich ist, vielleicht sollten wir darauf später noch zu sprechen kommen, was ist der Punkt? Warum schreibt man so ein Buch? Herrgott nochmal, also das ist so ein Ekelkristall zu erschaffen. Also warum, das ist wirklich, das ist scheiße auf Hochglanz poliert, ja?
Und nee, das, nein, doch. Nein, finde ich eben nicht. Wir hatten, das hat mich nämlich so aufgeregt, dass du das so, nein, weil ich trotzdem der Meinung bin, ich wiederhole mich, ich habe es eben schon gesagt, dass so konsequent scheiße, blödes Wort, abzubilden, finde ich eine Leistung. Und ich finde durchaus, dass das ein Dokument ist, was ziemlich gut, auch wenn man das auf 1000 Ebenen spiegeln kann mit Ironie und so weiter und sich das dann auflöst, was dieses Vorherrschende, wie sich eine Generation sieht, abbildet.
Ja, das
ich
ist schon. Auf
ich will
jeden
jetzt
Fall
nicht so weit gehen und sagen, das wird mein Standardwerk. Aber ich finde schon ziemlich gut durchgezogen, das Ganze.
Ja, auf jeden Fall. Ganz brutal.
Und deswegen finde ich nicht, dass man sagen kann, auf Hochglanz polierte Scheiße.
Brutal und gnadenlos durchgezogen.
Ja.
Auf jeden Fall. Klar, aber ich weiß halt, mir.
Du willst ja immer noch so einen ästhetischen und sprachlichen Mehrwert.
Ich frage mich, warum schreibt so jemand sowas? Ja? Also um der Gesellschaft oder was weiß ich, den Millennials den Spiegel vorzuhalten, ihnen ihr eigenes dummes Gewäsch vorzuhalten, die Idiotie zu zeigen, wie man sich in Metaschleifen verfangen kann und doch nichts sagt, beziehungsweise diese Kontrolle funktioniert ja hint und vorne nicht. Die Figuren bleiben sich ja selbst auf jeden Fall immer ein undurchdringliches Rätsel, egal wie sehr sie sich selbst analysieren und wie sehr sie ihre eigenen Mikro- und Mikrogefühle nochmal angucken, kommt dabei nichts raus. Also der Punkt ist nur für mich, was bleibt von dem Buch? Und das ist so für mich die Schwäche, oder nicht die Schwäche, ich weiß nicht, ob es eine Schwäche ist. Für mich, das ist einfach, mir gefällt das nicht. Ich finde das okay, das so zu machen, und das Problem ist, glaube ich, einfach, hier wird sich keiner angesprochen fühlen. Wenn du das jetzt als Zielgruppe lesen würdest, als derjenige, der eigentlich kritisiert werden sollte, würdest du dir denken, ah ja, das bin ich da. Nee, natürlich nicht.
Nee, aber das liest man ja auch nicht als Kritik, das liest man...
Aber das ist eine beißende Kritik eigentlich. Das ist eine ekelhafte, eine wirklich massive Kritik an der Art und Weise, wie wir sind im Moment, wie wir sprechen, wie wir denken. Für mich, ich würde
also
es fast so nennen,
die neue
Achtsamkeit.
Ja.
die neue Achtsamkeit, super geil.
Aber dann ist es ja dann da, dann hat's ja, dann hast du ja hier deinen, warum schreibt man so ein Buch, was ist dir der Mehrwert?
Aber es ist so ekelhaft zu lesen. Es ist einfach keine...
Also aber Achtsamkeit ist auch ekelhaft.
Ja, ist ja alles schön, aber ich lese das und ich denke mir, mein Gott, da ist kein einziger Satz, den ich gern mal wieder lesen würde. Da ist keine einzige Geschichte. Ich will Jerome und Tanja Arnheim aufs Maul hauen. Ich will die... Ich würde am liebsten zum Klo runterspülen. Ja,
was war der letzte Roman, den du gelesen hast, wo du wusstest, wo du genau solche unfassbaren
Hassgefühle,
ja,
Hassgefühle, so ein Hass,
wo du denkst, es darf nicht wahr sein und noch viel schlimmer, es ist aber die Realität, in der wir uns bewegen.
Ja, ich glaube so ein bisschen, es war eigentlich auch nicht ähnlich.
Und komm, wenn wir hier jetzt sitzen und sowas analysieren, sind wir ja genauso Teil davon, auch wenn wir vielleicht noch eine Ebene uns weiter meta-reflektieren.
Nee, weil ich scheiße auf diese Meta-Ebene. Ich beobachte mich nicht selbst, wie ich dieses und jenes denke, um dann wiederum zu sagen, ja, eigentlich finde ich es ja toll, dass ich so
doof. Gut, du sagst es nicht, aber du beobachtest dich selbst auch. Und
das tut ja jeder irgendwie. Aber weißt du, mir fehlt dann der Schritt zu sagen, also eigentlich finde ich den Gedanken gerade irgendwie auf irgendeine Art und Weise süß, also erlaube ich mir, selbst so zu denken. Ich finde das sympathisch an mir selbst, dass ich so denke. Das ist so ein Glattbügeln von meinetwegen auch, ja, von vor der Angst, irgendwie was doof oder auf eine doofe Art und Weise zu sein.
Es ist halt so eine permanente Einwandvorwegnahme, um nicht irgendwie kritisch angegangen werden,
genau,
zu
können. Genau, aber der letzte, also beiden, diesem Jerome Daimler und der Tanja Arnheim, fehlt der letzte Schritt. Und der letzte Schritt ist der, dass das alles Schwachsinn ist.
Ja, aber ich glaube, die wollen ja diesen letzten Schritt, weil wenn das soweit ist, wenn du diesen letzten Schritt, gibt es überhaupt einen letzten Schritt in der Acht, in einem unendlichen Doppelcircle sozusagen?
Das ist die berechtigte Frage, auf die ich nicht weiter eingehen möchte.
Okay, auf jeden Fall, die wollen den ja auch gar nicht, weil dann würde ja ihre Existenz komplett überflüssig sein.
Schau, das macht das Denken mit einem. Das ist genau das, was Rossier sagt, ne? Die Kunst spiegelt oder markiert den Bruch im Denken zu sich selbst. Der Bruch ist ja eigentlich genau das, dass das Denken vorgibt, dass es sowas gibt wie eine Metaperspektive. Die gibt es ja nicht. Man kommt ja aus dem Denken nicht raus.
Ja.
Und wir tun ja so jetzt, wenn ich sage, also ich tue ja so, als ob es diesen letzten Schritt gäbe, dass im Denken kein Ende gefunden wird.
Genau.
Obwohl ich das auch im Denken sage oder in der Sprache, innerhalb des Denkens sage ich das.
Inwiefern ist es dann besser als einfach
natürlich
auf
gar
Ebene
nicht.
1, wie die
gar
aufzuhören.
Nicht. Deswegen habe ich auch gesagt, ich will nicht weiter drauf eingehen.
Ja, aber...
ist ja wurscht. Auf jeden Fall, mir bleibt einfach nichts von dem Buch. Ich finde es einfach nur, ich habe es gelesen und mir hat es keinen Spaß gemacht. Ich fand irgendwie, ich habe das Fremdschämen, das ist ja dieses Gefühl des sich Schämens,
ja,
für diese Arschlöcher.
Richtig.
Das sind ja unfassbare, selbstgerechte Arschlöcher.
Ja.
Der ganze Lebensstil, dieser ganze selbstherrliche Bullshit.
Ich vermute, unsere Leben sind noch lang. Lass uns das als Chance begreifen.
Grauenvoll, eben, genau.
Ich liebe dich, Tanja.
Ja,
so hört das Buch übrigens auf.
Diese E-Mail, ja. Grauenvoll, grauenvoll.
Mit 33 feiere ich dann mein Comeback auf dem Zenit meiner Attraktivität. Vorher schreibe ich meinen Text, in Klammer plus ein fürs Theater, spiele Badminton, Klammer im Verein, Ausrufezeichen, und fliege nach Vancouver in 2 Wochen. Ich freue mich eigentlich auf alles, was da kommt.
Das ist so eine Pseudo-Bejahung des Lebens irgendwie. Das ist so ja. Nietzsche für Deppen. Irgendwie.
Ja, aber auch das ist ja wieder eine kontrollierte auch, oder inszenierte und so,
ja,
gespielt
das macht
halt
man
alles.
Halt so. Ja,
es ist alles so gestaged, so das Ganze.
Genau.
Ja, die stagen sich selber, ihr ganzes Leben.
Also was ich so bezeichnend finde, darf ich nur mal eine Stelle vorlesen. Und zwar,
freilich.
Also da spricht der Jerome darüber, dass er offenbar früher, also zum Beispiel an so einer Szene macht er das fest von Mutter und Kind, die miteinander streiten, oder die Mutter irgendwie flippt aus und das Kind weint und so, und wie er früher eben offensichtlich Jerome sich so hineinversetzt hat in die Situation, dass er mitgelitten hat, ja. Jetzt lese ich das mal vor. Wenn er früher eine Mutter mit ihrem Kind streiten sah, hatte er sich zuerst überlegt, wie er als Kind reagieren und kurz darauf, wie er als Mutter argumentieren würde. Beide Überlegungen hatte er als zehrend empfunden. Genau, weil es da keinen konstruktiven Weg raus gibt aus dieser Situation. Diese Situation ist die Differenz. Das ist einfach vielleicht der Kern des Lebens. nämlich, dass es Harmonie niemals völlig geben wird. Du kannst diese Negativität, die hier sich zwischen diesen zwei Perspektiven aufbaut, nämlich der Mutter, deren Leid man nachvollziehen kann, und das Leid des Kindes in der Situation, aus dieser Situation kommst du nicht raus. Und statt hier Schluss zu machen, geht's weiter. Und zwar geht's hier weiter. Beide Überlegungen hat er als zehrend empfunden. Richtig. Mittlerweile dachte Jerome an nichts, also wieder die Selbstdisziplinierung, wenn er Mütter und Kinder streiten sah. Er hielt eine souveräne Distanz zu den Dingen, ohne dabei an Empathie einzubüßen. Im Gegenteil, er konnte die Sorgen anderer Leute leichter nachvollziehen. Er war fairer und gütiger, aber er litt nicht mehr stellvertretend. Und genau hier ist das Gegenteil der Fall. Das ist überhaupt keine Empathie. Ohne dabei an Empathie einzubüßen. Natürlich, genau dieser Prozess, den wir hier nachvollziehen als Leser, genau das ist diese Einbuße der Empathie. Er konnte die Sorgen anderer leichter nachvollziehen. Er war fairer und gütiger, aber er litt nicht mehr stellvertretend. So ein Quatsch.
Weil er
die Meta-Ebene wieder einnimmt. Und die ist vermeintlich fairer oder besser. Okay, ich lese weiter.
Ja, weil das finde ich jetzt gut, was jetzt kommt noch.
Diese Verbesserung seines allgemeinen Lebensgefühls vergegenwärtigte sich Jerome immer dann, wenn er drohte, nostalgisch zu werden. Denn Nostalgie war nur ein träger Reflex, der einem Mangel an Ideen entsprang. Hier wieder so eine Pseudophilosophie.
Jetzt geht's weiter.
So ähnlich hatte es seine Mutter einmal formuliert, auf Englisch jedoch vor mehr als 10 Jahren. Also da geht's wieder eben um diese Meta-Ebene. Ja, also...
Ich fand es eben... auch wieder diese Verbesserung seines Lebensgefühls, wenn er sich das vergegenwärtigte, also dieses sich, der Versuch, sich das bewusst zu machen,
einfach,
einmal mehr.
Ja, einfach auch also aus dem Gefühl, das ich jetzt in dem Moment empfinde, muss dieser Typ zwanghaft dann wieder heraustreten und das als solches, als Gefühl erkennen. Beziehungsweise wieder einordnen und zerdenken. Ach, das ist doch nur ein Gefühl, das führt zu nichts. So machen wir das jetzt und dann kanalisieren wir das Ganze wieder. Wir bringen das wieder in eine Form, und zwar eine produktive Form. Das ist auch total neoliberales Gedankengut. Da geht es um Kapitalismus, ja. Also alles wird produktiv gemacht. Differenz oder Negativität darf nur sein, wenn man sie produktiv machen kann. Was für ein Abfuck.
Also ich finde dafür, dass du sagst, dir bleibt nichts von dem Buch und so, war ja jetzt schon ganz schön viel, was ist da...
Ich regne jetzt da mal kurz auf und schaue mir diese scheiß Emoticons an. Und wenn ich schon lese, diese ganze Scheiße, bester Zustand, bestes Leben oder so, wenn ich das höre, vielleicht liegt es auch daran, vielleicht sollte ich mal hören von so einem Millennial Okay Boomer. Ja, das ist das, was die zu der Generation sagen, die sie nicht mehr nachvollziehen kann. Ihr habt da einfach den Zug verpasst irgendwie.
Aber
ich kann
da
nicht mal aufspringen.
Schlimm, wenn wir jetzt so in so einer, wenn wir jetzt zu den Alten gehören, die Jungen auch irgendwie da nicht mehr ernst nehmen und da, ach ja, ja, haben wir
ich
ja
Ich wollte doch nie in diese Struktur irgendwie reinfallen, und, weil ich war ja immer derjenige, der die Alten blöd fand und doof fand. Jetzt bin ich der Alte, den die Jungen doof finden.
Also es ist so ein Buch, was schon auch uns vorführt, unsere Nachfolger oder Vorgänger-Millennial-Generation.
Ja.
Das ist ja dann schon auch wieder ganz clever.
Vielleicht ist Live Rand ja auch ein passiv-aggressiver Boomer, der sich irgendwie an den Millennials und ihrem Sprech, ihrem Lingo und ihrer Lebensweise rächen will, indem er dieses Ekel-Manifest oder dieses Ekel-Kunstwerk da erschafft.
Vielleicht denkt er sich auch gar nichts dabei. Oder denkt, ja, der Typ hat gerade gesagt, Manifest. Schafft es erstmal ein Buch zu schreiben, was jemand als Manifest bezeichnet.
Weißt du, was ich mich frage? Wie Leif Rand es schafft, ohne im Strahl zu kotzen, ein Kapitel zu schreiben. Den muss es doch, wenn der über diese ganzen Gehirnfürze von Jerome Daimler oder Tanja Arnheim schreibt, den muss es doch in alle Himmelsrichtungen gewirkt haben, oder? Das ist so schlimm. Ich finde das so schlimm. Das ist so ein Scheißbuch.
Ich fand's belustigend, trotz allem.
Ja, es ist schon irgendwie witzig zu lesen, aber es ist so ein... Da schämt man sich so irgendwie auch. Das ist so, wie wenn man Berlin Tag und Nacht guckt. Man weiß ganz genau, dass es Schrott ist.
Wer guckt denn sowas? Und nimmt es auf dem iPhone mitlaufend ins Bad, wenn er sich die Zähne putzt. Finde ich ganz schlimm, wenn man sowas macht.
Was? Wie bitte?
Ja.
Moment. Störungen, statische Geräusche.
Nee, aber ich meine, wir haben
ich schäme mich auch dafür, Berlin Tag und Nacht zu gucken.
Da brauchst du jetzt auch nicht auf Absolution zu hoffen, bloß weil du sagst, ich schäme mich dafür. Das wäre nämlich der. Dann sei ein Jerome und sag, finde ich geil.
Ich finde es geil an mir.
Ja.
Ich kann auch
und
einfach
ich weiß,
mal,
das ist scheiße, aber ich finde es geil.
Ich kann dazu stehen, dass ich einfach auch mal
Berlin Tag und Nacht
Schrott rezipier.
Das ist doch kein. Nee.
Ich finde es gut an mir.
Aber jetzt nochmal vielleicht langsam zum Schluss kommen, weil ich muss überall dringend auf Toilette. Was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einem Live Run 2019, 2020 und einem Benjamin von Stuttgart-Barre und seinem Soloalbum? Und war das 96? Nee, später. 98.
Ja, da fehlt so ein bisschen die Meta-Reflexion irgendwie. Ich glaube, Stuttgart-Barre versucht. Barre, also die Helden sind cool.
Das sind die auch. Die sind halt jetzt. Damals waren die Barre-Helden
cool
waren für unsere, was bei uns angesprochen hat und wie wir cool empfunden haben, cool. Und die sind halt für die jetzige Generation cool. Aber wenn du vielleicht in 20 Jahren zurückschaust, denkst du doch, das war schon so ein Manifest, wie du es genannt hast, was ziemlich gut abgebildet hat, wie hart, ekelhaft und abgefuckt eine Generation oder ein Teil einer Generation damals war. Ja.
Das ist die Leistung des Buches, ja. Also,
die können wir nur jetzt
wie gesagt,
nicht sehen, weil wir schon
ja,
so alt sind.
Ja, man muss das anerkennen.
Nee,
ich
finde diese ganze Altersscheiße, das ist auch irgendwie nervig und doof und ist immer so als...
Es ist auf jeden Fall eine Case Study irgendwie, das ganze Ding, ja. Also das ist so ein... Da wurde jetzt mal kurz, wurden die Millennials abgehandelt oder sowas. Oder halt ein Teil oder was weiß ich, New Berlin, Chic, Hipster
Bullshit. Mich würde es immer interessieren, wie lang, also ob er recherchiert hat, wie lang er recherchiert hat. Das würde mich eher mal interessieren, weil eigentlich...
Sag mal, würdest du sagen, deine Nachbarin ist so eine Tanja Arnheim?
Nee.
Schreibt die nicht an Blogs und so?
Naja, das ist nur meine Vermutung.
Aber die macht doch auch so Achtsamkeitsmeditation. Ich habe die da ein bisschen sitzen sehen, so weißt du, aufrecht auf der Couch, während sie irgendwas angeguckt hat.
Wie, also da hattest du ein Teleskop oder sowas, weil ich kann jetzt nicht so weit in
Ich habe da halt einfach reingeguckt ins Fenster.
Ja, da hast du dich aber weit über den Balkon vorgelehnt, dass du den Einblick hast.
Ja. Ja, die saß da halt so und die war so eine typische Tanja Arnheim-Hipster.
Die hat auch ihre Fairmob-Möbel auf der Dachterrasse, die sie nie benutzt und ihren Tulip-Table in groß, den du so furchtbar findest.
Tulip Table.
Ja, das ist der, den ich jetzt hier, wo ich mir nur die Couchtisch-Variante
leisten
kann.
Ach, echt, hat die
kann.
Das?
Ja, ja. Das ist vom Feinsten, was da... Ja, ich habe schon auch mal reingeglotzt in dieses Fenster, aber mich hat das Interieur interessiert.
Also es war keine irgendwie so eklige Spanner-Motivation wie jetzt bei mir.
Nee, aber...
Wobei ich muss sagen, ich finde es okay.
Das zu haben.
Ja, I embrace my creepiness. Ja, also ich...
Sky findest du geil, oder?
Ne, nicht geil, aber ich finde es okay, dass ich menschlich bin. Ich find's okay, dass ich menschlich bin.
Und was unterscheidet dich jetzt von Jerome? Der ist ja, der findet sich ja auch okay, dass er so ist wie
ich. Ne, ich fahre kein Tesla.
Okay. Ich wollte jetzt gerade. Oh Gott, muss ich aufs Klo hier.
Was hast denn du geschrieben?
Nein, weil Voyeurismus finden sich. Ach so.
Nee, aber ich habe da ja auch noch ein paar Sachen
ja,
aufgeschrieben.
Das, ja, da unten die zwei halt.
Ja, dieses Jeff Koons-Ding, ne?
Ja, das hatten wir ja schon abgehandelt. Und die erste Metaebene auch. Und dass es keine weiteren gibt. Ja, also.
Ich lese gerne Bücher, von denen was übrig bleibt. Außer irgendwie. Schau mal. Ah, ich habe einen guten Vergleich. Und zwar der Film Finsterworld hält auch dem Deutschland des Jahres 2014 oder sowas auf eine gewisse Art und Weise den Spiegel vor, ja.
Du findest aber auch alles geil, was Kracht macht.
Aber
oder Kracht und seine Frau machen. Da bist du völlig willenlos und da kann Christian Kracht draufstehen und dann findest du es gut.
Okay, das schneid mal raus.
Nee, das ist einfach so. Das muss man jetzt auch mal,
schneid mal raus.
Festhalten.
Rausgeschnitten. Darf ich den Punkt machen?
Ja.
Also, Finsterworld hält dem Deutschland des Jahres 2014 irgendwie einen Spiegel vor. Also Kälte, die Kälte, das Problem, wie Schönheit und das Böse zusammenhängen, ja. Das sind alles so Punkte, die man auf Inhaltsebene nachvollziehen kann. Also da hast du ja auch diese wunderschönen Bilder, die dann gleichzeitig auch das Abgefuckte, das auf unter dieser Ebene passiert, irgendwie pervertiert oder persifliert. Ja? Und von dem Film bleibt aber dann ästhetisch noch was übrig. Also das ist nicht nur irgendwie ein Spiegel, der einem vorgehalten wird und zeigt, wie eigentlich diese glänzenden Oberflächen, dieses schön polierte Deutschland in Wirklichkeit abgefuckt ist, sondern das ist auch noch ein schöner Film. Da ist die Sprache schön, da ist die Bildsprache schön und so. Und hier ist es einfach nur auf diesen Würgereiz hingeschrieben. Allegro Pastel ist wirklich nur auf dieses Ekelhafte hingeschrieben.
Aber du kannst es doch nicht vergleichen. Das ist ja, du kannst sagen, das ist eine andere Form von Ästhetik und die sagt dir halt nicht zu. Aber es ist auch, er hat gedacht, ich spare mir dieses Ganze noch Schöne und Erhabene und Tiefe drumherum. Ich bilde es einfach ab, wie es ist. Mehr denken die auch nicht. Punkt.
Wo findest du
es? Es gibt einfach keine Ästhetik. Vielleicht gibt es auch einfach keine Ästhetik mehr jetzt.
Das Ende der Ästhetik.
Vielleicht.
Der Anfang der neuen Achtsamkeit. Katrin, wo findest du es besser? In Zürich oder an der Wertach?
Ich fühle mich an der Wertach sicherer, weil du da von Enten bedroht wirst.
Aber ich finde deinen Balkon ganz schön.
Ja, weil du halt darüber spannen kannst
in das Fenster. Also, es hat jetzt damit gar nichts zu tun.
Ja.
Ich finde die Dachterrasse wunderschön.
Mm.
Und ich finde es irgendwie nett, dass wir hier im Rotlicht-Distrikt sind. Du wohnst ja wirklich direkt im Rotlichtviertel.
Ist richtig.
In Zürich.
Wusste ich nicht. Ich bin von der anderen Seite. Ich bin von der Öko-Too-Cool-For-School-Eltern-Seite, die ihr Kind mit ungesichert in so einem riesen Voranhänger am Fahrrad fahrend in der Kita abladen. Von der Seite her habe ich mich dem Haus genähert. Und erst dann, als ich eingezogen bin, nachdem ich den Mietvertrag unterschrieben hatte, habe ich gesehen, dass auf der anderen Seite das Sexkino Roland...
Aber du wohnst doch direkt über einem Puff.
Nee.
Also, oder über einem Sexshop oder so. Wie kannst du das nicht gesehen haben? Um hierher zu kommen, bist du doch erstmal durch eine Straße gelaufen, die komplett voll von Sexshops
und... Nein, ich bin von der Parkseite her und das ist die alternative Seite.
Ach so.
Und dann ist man irgendwann auch einfach blind für alles außenrum, weil man denkt, geil, hier gibt es eine freie Zwei-Zimmer-Wohnung, die zwar sauteuer, aber noch bezahlbar ist.
Okay, also machen wir jetzt eigentlich, also was machen wir jetzt? Machen wir in Oberhausen einen Sexshop auf oder ein Café? Oder ein Sexcafé, vielleicht ein Sexcafé.
Nee, du wolltest doch so, ja doch, so was Cooles mit noch ein paar Bücher und Veranstaltungen. So überhaupt nicht bieder.
Ich finde es auch voll okay von mir, dass ich irgendwie halt so einfach denke, dass ich halt so...
Wir können ja auch hier das Christian-Kracht-Haus eröffnen.
Nee, ich will auch einfach mal was machen, was irgendwie, weißt du, was mit Büchern und was mit Kaffee.
Was mit Medien.
Mal was Neues. Mit Büchern und Kaffee und vielleicht, wo man sich wohlfühlt.
Katzen streicheln kann.
Ja, und das muss man auch nicht immer wieder so als, weißt du, das ist nicht uncool, nur, nee. weil ich da halt so ein bisschen konventionell denke.
Nee, ja? Es ist auch nicht uncool. Es ist nur hart eklig, ist das.
Ja, okay, also jetzt reicht's mal für heute, gell? Also Allegro Pastel von Leif Rand, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Schönes Design, 2020, lest das Buch,
ja.
Kotzt ab. Ja, mehr bleibt nicht zu sagen, lest das Buch und kotzt.
Man kann was dazu sagen.
Vorauseilender Durchfall, nicht vorauseilende Demut, ja.
Ich bin ein großer Fan von Fest und Flauschig. Und ich finde, der Böhmermann hat neulich was sehr, auch nicht Neues, aber hat mal wieder Gutes gesagt. Oder,
wir also machen da jetzt keine Werbung für diesen Böhmermann-Affen.
Die machen das auch und dann singen die immer noch Spotify zwischendrin, weil die auf Spotify kommen. Vielleicht wird Spotify jetzt auch auf uns aufmerksam.
Ja, wir kommen ja auch bei Spotify.
Ja, aber wir bezahlen noch dafür.
Nein.
Echt?
Nee.
Cool.
Wir bezahlen nicht dafür.
Auf jeden Fall.
Unser Podcast erscheint bei Apple Music und bei Spotify.
Spotify, du musst es singen. Wir wollten doch mehr.
Spotify.
Nee, auf jeden Fall hat er gesagt.
Also wer muss mehr Persönlichkeit eigentlich kriegen, du oder ich? Ich muss so ein bisschen irgendwie, ich muss so ein bisschen so volksnah werden, oder?
Ja, wirst du ja mit dem Katzenkaffee.
Stimmt.
Hat er gesagt, wenn was so eine Reaktion provoziert, dann hast du ja schon quasi wie gewonnen. Und wenn
was meinst du jetzt? Kannst du den Gedanken nochmal...
Ja, wenn ein Produkt, sowas wie, bei ihm war es ja ein Gedicht und bei Leif Rand ist es jetzt dieses Manifest, wie du es genannt hast. Und wenn du so eine krasse Reaktion
auf hast... Das ist kein Manifest, das ist ja Quatsch, sondern ja, es ist halt so ein...
Dann ist es wirklich lesenswert. Doch, das liest man mal cool in der Tram weg und dann gegenüber am besten von zwei Millennials, die hier so mit ihren Reebok-Turnschuhen und ihren hochgekrempelten Hosen sehr, übrigens sehr Zürcher Hipster ist sehr uniformiert und deswegen sehr.
Das ist der Augsburger Hipster auch.
Und individuell. Ja, aber ich finde, das ist sehr fantasielos.
Der Augsburger Hipster kommt mir vor wie so eine Reminiszenz der 2000er in Berlin. Kommt auch nichts mehr Neues irgendwie.
Ich möchte nicht damit aufhören, dass du über das Buch sagst, vorauseilender, was hast du gesagt?
Vorauseilende,
nee.
Weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall, was ich ganz cool finde, hinten drauf steht, Leif Rand erzählt vom Glück. Definitiv nicht.
Das ist ja auch wieder ironisch gemeint.
Ja, natürlich. Nicht ironisch, sondern irgendwie, das ist ja postironisch. Von Tanja und Jerome, von einer Fanbeziehung zwischen Berlin und Maintal, von Badminton-idealen Zuständen und den Hochzeiten der anderen. Hochzeiten oder Hochzeiten?
Gute Frage.
Ja. Eine Love Story aus den späten 10er Jahren. Gott, das ist so schlimm.
Jetzt pass auf, wenn du es jetzt so liest, klingt es anders. Leif Rand erzählt vom Glück, von Tanja und Jerome, von einer Fernbeziehung zwischen Berlin und Maintal, von Badminton, idealen Zuständen und den Hochzeiten der anderen. Eine Love Story aus den späten 10er Jahren. Dann klingt es doch ganz anders, wenn du liest. Ja. Leif Rand erzählt vom Glück.
Okay, jetzt lass es mich nochmal so lesen. Aber dann lesen,
machen wir
okay?
Fade-out, weil ich muss jetzt echt aufs Klo.
Ja, ja, sehr gut. Leif Rand erzählt vom Glück. Von Tanja und Jerome, von einer Fanbeziehung zwischen Berlin und Maintal. Von Badminton, idealen Zuständen und den Hochzeiten der anderen. Eine Love Story aus den späten 10er Jahren.
Ein geil, kleines oder? Buch, aber ein kluges Buch.
Gott, hör mir auf. Okay, ciao.